Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Public Sector Insider. Mein Name ist Ann-Kathrin Herwig und auch heute habe ich wieder drei spannende Themen aus dem öffentlichen Dienst für Sie. Wir recherchieren den Weg von der einfachen Stadt hin zur Smart City, kommentieren die Streitfrage um die Besoldung von Beamtinnen und Beamten und bekommen von Brigitta Rademacher, Regierungspräsidentin der Bezirksregierung Düsseldorf, Einblicke in die Umsetzung des Bundesentschädigungsgesetzes und in damit verbundene Schicksale. Smartphone, Smartwatch, Smart Home, alles wird smart. Warum also nicht auch unsere Städte? Vielerorts wünscht man sich in deutschen Städten die Transformation hin zur zukunftsorientierten Smart City. Einige Projekte sind bereits gestartet, doch der Weg zur intelligenten Stadt ist lang. Mollen Jakobson hat für uns recherchiert. Wie steht es um Smart Cities in Deutschland, Mollen?
Alle wollen es, aber keiner kann es. So scheint es zumindest oft. Den Traum von der intelligenten Stadt, der Smart City. Die Hürden für die Umsetzung sind groß. Es braucht Geld, Know-how, Daten, Plattformen. Und was, wenn etwas schief geht? Götz Volkenhand, Geschäftsführer von Knowledge & Trends, fasste das auf dem Kongress Digitaler Staat online so zusammen.
Die Reaktion, die wir halt häufig kriegen, ist tatsächlich erstmal irgendwie eine gewisse Reserviertheit aufgrund fehlender eigener Kompetenz. Danach ein gewisses Vorschieben von Angstvokabeln, also das, was Sie halt so in der Presse lesen über solche Themen. Diskriminierung, ganz schlimm. Und schon sind die Themen tot.
So groß die Ängste, so zaghaft sind im Allgemeinen die Versuche, sich dem Thema Smart City anzunähern. Und Jens Fisser, Projektleiter für digitale Transformation der Stadt Bocholt, berichtete:
Wenn man sich diesen Themen überhaupt nähert, können wir das momentan nur von innen heraus zu ganz kleinen Themen in Anführungsstrichen, die mit der großen Smart City an der Stelle erstmal noch recht wenig bis gar nichts zu tun haben. Das sind alles einzelne Bausteine, die in Kleinigkeiten angegangen werden, aber mehr halt eben auch nicht.
Für das Thema Digitalisierung gibt es keine Leitsordner und Blaupausen, die man aus dem Schrank ziehen kann. Auch eine Checkliste, welche Standardservices jede Kommune digital vorhalten muss, fehlt. Alles kann, nichts muss. Das bestätigte auch Herr Fisser.
Wenn ich mir das Land auf Land ab so angucke, in ganz, ganz vielen Kommunen, man spricht ja auch mit vielen anderen kommunalen Praktikern, die Problemstellung ist recht häufig ähnlich, glaube ich, dass man einfach den Weg zur großen Strategie noch nicht findet und das immer aus ähnlichen Gründen. Und da, glaube ich, muss erstmal insgesamt mehr Know-how entstehen, dass die anderen Personen, also sowohl Mitarbeitende, Politik, erstmal verstehen, was steckt denn dahinter auf kommunaler Ebene, kann uns das was bringen? Und wenn man erkennt, da ist ein Mehrwert, warum wir uns damit beschäftigen sollen, dann kann das gelingen.
Und die Umsetzung? Die könnte sich einfacher gestalten als gedacht. Zumindest, wenn es nach Professor Dr. Björn Niehaves, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik an der Universität Siegen geht.
Wenn wir über ein Chatbot sprechen, dann kann man für x zigtausend Euro sich ein Chatbot hinsetzen und mal gucken, ob die Bürgerinnen und Bürger das gut finden und ob die das überhaupt akzeptieren würden. Wir können aber auch einfach hingehen und mal einen Praktikanten 4 Wochen lang dran setzen und so tun, als wäre er oder sie ein Chatbot, um zu gucken, wie die Bürgerinnen und Bürger darauf reagieren und ob das überhaupt eine Technologie ist, die angenommen wird.
Und dann wäre es natürlich hilfreich, wenn nicht jede Kommune für sich selbst und vor sich hin ausprobiert. Bei der Spracherkennung für Chatbots ist es beispielsweise gar nicht mehr nötig, dass sich jede Kommune hinsetzt und alle Wörter und Wortkombinationen, die das gleiche aussagen, sammelt und in den Datenspeicher eingibt. Der Content lässt sich mit Wörtern, Sätzen, Absätzen und Dokumenten so verbinden, dass er zahlenmäßig dargestellt und verglichen werden kann. Man muss also nur noch die Zahl, die den Content repräsentiert, eingeben. Die Vorarbeit haben andere bereits geleistet. Oder, um es mit Fissers Worten zu sagen:
Für Smart City Projekte oder Digitalisierungsvorhaben brauchen wir insgesamt eine Innovationshaltung in den Kommunen, also auch mal Fehler zulassen zu können und insgesamt, ich glaube, eine andere Herangehensweise, wie es vielleicht noch vor 5 bis 10 Jahren der Fall war.
Nicht mit Unsicherheiten und Ängsten, dafür aber mit Neid und Ärger verbunden, ist die Frage nach der Besoldung von Beamtinnen und Beamten. Verdient die Beamtenschaft in Deutschland zu viel? Klar ist, wenn die Besoldung erhöht wird, steigt bei vielen Bürgerinnen und Bürgern der Unmut. Das Geld könnte schließlich auch ärmeren Menschen zugutekommen. Jörn Fieseler kommentiert die Besoldung und Alimentation und fordert Schluss mit Neiddebatten. Sprecher ist Tim Rotthaus.
Es ist ein schwelendes Ärgernis. Sobald in Deutschland über die Anhebung der Besoldung gesprochen wird, wird die Debatte angeheizt, warum die gut situierte Beamtenschaft noch mehr verdienen muss. Und ob das Geld nicht besser für Lohn- und Sozialhilfeempfänger verwendet werden sollte. Wie zuletzt in Thüringen. Damit muss endlich Schluss sein. Das Bundesverfassungsgericht hat im letzten Jahr entschieden, dass zwischen den untersten Gehaltsstufen in der Besoldung und der Grundsicherung Hartz IV ein Mindestabstand von 15% verfassungsrechtlich notwendig ist. Entsprechend mussten auch in Thüringen die Besoldungen angehoben werden. Das hatte die Landesregierung erkannt und zugegeben. Die Beamten hatten mitunter seit 2008 zu wenig verdient. Denn das Beamtenverhältnis ist ein besonderes Pflicht- und Treueverhältnis zwischen Beamtenschaft und Dienstherren. Dafür, dass Beamtinnen und Beamte ihr Leben lang dem Dienstherren gegenüber treu bleiben müssen und nicht streiken dürfen, muss ihnen der Dienstherr eine rechtlich und wirtschaftlich gesicherte Position gewährleisten. So ist es im Grundgesetz Artikel 33 festgeschrieben. Das ist Fakt. Das könnte nur geändert werden, wenn der Beamtenstatus in Gänze abgeschafft wird. Doch aufgrund der hoheitlichen Aufgaben ist dies nicht möglich. Natürlich muss der Staat auch die sozial Schwachen im Auge behalten. Ebenso wie das Beamtenverhältnis ist dies im Grundgesetz festgeschrieben und verpflichtet den Staat zur Herstellung sozialer Gerechtigkeit und Sicherheit. Doch die meisten Beamten sind keine hochbezahlten Ministerialräte oder Staatssekretäre. Die größten Gruppen sind Lehrkräfte, Polizei- und Justizbeamte, deren Einkommen im statistischen Mittel liegen. Ein Polizeimeister mit zwei blauen Sternen auf der Schulterklappe verdient durchschnittlich so viel wie ein Tischler oder Dachdecker. Anstatt Neiddebatten zu befeuern, sollten Politik und Medien akzeptieren, dass sowohl das Sozialstaatsprinzip als auch der Beamtenstatus Teil des deutschen Staates sind und beide auskömmlich finanziert werden müssen. Das eine ist eine Frage der Gerechtigkeit, das andere Ausdruck der Wertschätzung der Beamten und was diese für die Allgemeinheit leisten.
Wer zur Zeit des Nationalsozialismus verfolgt wurde, soll eine finanzielle Entschädigung erhalten. So sagt es das Bundesentschädigungsgesetz. Wirklich entschädigen lässt sich das Erlebte durch Geld sicher nicht, doch es ist eine wichtige Hilfe für die betroffenen Personen. Für alle? Nicht ganz. Warum einige Opfer nationalsozialistischer Verfolgung keinen Anspruch auf Entschädigung haben und vor welche großen Herausforderungen das Gesetz die Beamtinnen und Beamten der Bezirksregierung stellt, erfährt Chefredakteur Uwe Proll im Gespräch mit Brigitta Rademacher, Regierungspräsidentin der Bezirksregierung Düsseldorf.
Einen schönen guten Tag, Frau Rademacher.
Erstmal guten Tag, Herr Proll. Schön, dass ich dabei sein darf bei diesem Podcast und bei dieser Fragestellung, die uns sehr am Herzen liegt.
Frau Rademacher, nachdem das Bundesentschädigungsgesetz dann, wie Sie dargestellt haben, lange gebraucht hat, um auf den Weg gebracht zu werden, wurde es dann praktiziert und es stellte sich dann bald heraus, dass es auch viele Anträge von nicht in Deutschland lebenden Geschädigten und Opfern gab, sodass dann die Herausforderung war, in vielen Sprachen dieser Welt mit diese Anträge zu bearbeiten und zu bewerten. Das war wahrscheinlich eine der großen Herausforderungen dabei.
Absolut. Das heißt, Sie brauchten Sprachkenntnisse und zwar sehr detaillierte Sprachkenntnisse, denn Sie können sich vorstellen, dass das ausgesprochen sensibler Schriftverkehr war und auch sensible Telefonate waren. Ich möchte gern in dem Kontext eine Geschichte erzählen, die jetzt erst jüngst passiert ist. Eine Dame, die auch in unserer Rentkartei zu finden ist, hat hier angerufen und darum gebeten, dass man ihre Akte vernichtet, nicht ins Landesarchiv, wie üblich, wenn die Person verstorben ist, gegeben wird, sondern dass ihre Akte vernichtet wird. Der Grund lag darin, dass sie im Zweiten Weltkrieg vergewaltigt worden ist und aus dieser Vergewaltigung ein Kind hervorgegangen ist und sie nicht wollte, dass die Familie von der Vergewaltigung erfährt und insbesondere das Kind nicht. Und als wir dann zugesichert haben, ja, wir vernichten diese Akte, Klammer auf, ich weiß gar nicht, ob wir das dürfen, es ist mir aber auch egal in dem Kontext, Klammer zu, da war die zu Tränen gerührt, hat nachher nochmal geschrieben, sich herzlich bedankt. Also was ich damit schildern möchte, ist, dass es Ja, es ging um Akten, ja, es ging um Schriftverkehr, es ging um juristische Gutachten, es ging um medizinische Gutachten, aber letztlich ging es um Menschen und um Menschenleben, die zerstört wurden, die auf jeden Fall anders verlaufen sind, als sie ohne die Nazi-Verfolgung verlaufen wären. Und insofern ist die Sprachbarriere dann noch mal ein Stückchen höher, weil sie Sachverhalte erfahren, erleben müssen, die schon auf Deutsch oder wenn Deutsch ihre Muttersprache ist, schon in der Muttersprache schwer zu beschreiben sind. Und das setzte nicht nur große Kenntnisse voraus bei den Mitarbeitern oder meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, sondern tatsächlich auch sehr viel Einfühlungsvermögen, wie sie sich vorstellen können. Und es gab nicht nur Dolmetscher in diesem Dezernat, sondern auch Ärzte, Ärztinnen wegen der ärztlichen Gutachten, wenn es um Rentenansprüche ging.
Das ist also eine Aufgabe der öffentlichen Verwaltung, in der nicht nur die Kenntnis von Verwaltungsarbeit notwendig ist, sondern durch die Konfrontation mit Schicksalen auch eigentlich die Person hinter dem Beamten und hinter der Beamtin gefragt ist. Soweit habe ich das, glaube ich, jetzt richtig verstanden. Die Diskussion, liebe Frau Präsidentin, ging ja weiter. Dann Anfang der 90er Jahre tauchten weitere betroffenen Gruppen auf. In der Diskussion ging es dann auch um Sinti und Roma, die ja auch auf den Listen sozusagen der Verfolgung des Nationalsozialismus standen, aber ja, auch Homosexuelle, die in KZs gelandet sind. Und das waren dann neue Betrachtungsfälle.
Das waren neue Betrachtungsfälle, die sind aber nicht über das Bundesentschädigungsgesetz entgolten worden, weil bis 1969 man hätte einen Antrag stellen müssen. Und zu der Zeit waren diese Menschen nicht im Blick, geschweige denn im Fokus. 1973 ist erst das Thema Homosexualität aus dem Strafgesetzbuch gestrichen worden und insofern konnte man auch da erst sich mit diesem Thema beschäftigen. Also hat Nordrhein-Westfalen dann einen sogenannten Härtefallfonds aufgelegt, um diese Menschen, die nicht unter das Bundesentschädigungsgesetz fallen, gleichwohl noch entschädigen zu können. Es gab dann eine Kommission, die auch hier in der Bezirksregierung tagte und organisiert war. Ich habe eben ganz vergessen zu erwähnen, dass wir in Rechtsnachfolge des Landes, der Landesrentenanstalt die Aufgabe der Entschädigung übernommen haben und mittlerweile seit langem schon für die gesamten Entschädigungen im gesamten Bundesgebiet zuständig sind, bei uns also alle Akten lagern, die in diesem Kontext überhaupt entstanden sind. Zurück zu den Verfolgten. Der Härtefallfonds ist dann hier in der Bezirksregierung abgearbeitet worden. Es gab ein Gremium, in dem sich auch die Vertreter zum Beispiel der Sinti- und Roma-Verbände, aber auch der jüdischen Organisationen wiederfanden und die Politik mit Vertretern durch den Landtag und Fachleuten. Und insofern war dieses Gremium dann sehr divers und hat auch durchaus kontrovers diskutiert.
1989 kam dann die nächste Diskussion, was ist eigentlich mit der Verantwortung der DDR gewesen in dieser Frage und gibt es dort Nachholbedarf oder Steuerungs- und Klärungsbedarf? Was ist dann da diskutiert und entschieden worden?
Ja, also auch nach der Wiedervereinigung hat man das Bundesentschädigungsgesetz nicht geöffnet. Und dazu muss man auch wissen, dass die DDR, die damalige, bis zum Herbst 1953 Reparationszahlungen an Moskau geleistet hat. Also eine andere Form der Entschädigung. Und insofern hatte man die Überlegung dann, ja, was ist denn mit den Ansprüchen der damals in der DDR Lebenden? Und da hat man 1996 entschieden, dass die Schädigung durch völkerrechtswidrige staatliche Handlungen nun auch individuelle Entschädigungsansprüche nach sich ziehen. Das ist bei uns auch vor das Bundesverfassungsgericht und nachher vor den EuGH gegangen. Und insofern besteht die Möglichkeit eines Einzelnen da zu klagen auf Entschädigung. Und in dem Kontext können Sie sich vorstellen, nach dem Bundesentschädigungsgesetz waren alle Verfolgten, die im Ausland gelebt hatten, von der Entschädigung ausgeschlossen. Und jetzt kamen natürlich auch durch den Fall der Mauer angeregt sicherlich Diskussionen mit den USA auf, mit den großen Unternehmen, die weltweit agieren, in denen zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges Zwangsarbeiter gearbeitet und einen Wert geschaffen haben. Und dann stellte sich auch die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich mit diesen Menschen beziehungsweise mit diesen Institutionen, Unternehmen? Und da hat man dann 2000 eine Stiftung gegründet, Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, um damit unter anderem auch die in den USA befindlichen Unternehmen oder Ansprüche zu befriedigen. Und in diese Stiftung hat dann tatsächlich der Bund und die Industrie jeweils 5 Milliarden D-Mark damals noch eingezahlt.
Entschädigung heißt am Ende des Tages für jeden Einzelnen dann auch Geld. Wie muss man sich das vorstellen? Wie groß sind die Entschädigungen im Einzelfall gewesen und wie hoch sind die Volumina insgesamt?
Es werden anerkannte Rentenleistungen ausgezahlt. Dazu kann es auch Verschlimmerungsanträge geben, je nachdem, wie sich der Gesundheitszustand entwickelt hat. Wir haben hinterbliebenen Renten auszuzahlen. Es können Heilverfahren, Kurverfahren, Urlaube, Kuren beantragt werden, medizinischer Dienst. Die Zahlungen fallen weltweit an. Wir haben eben darüber gesprochen, dass unsere Klientel über die ganze Welt verstreut ist, die zu Betreuenden. Und da ist die Zahlbarmachung nicht immer ganz einfach. Innerhalb Europas geht das sicherlich einfacher, aber nach Südamerika zahlen wir sogar noch Schecks aus, damit das funktioniert. Und wir haben roundabout in 2018 noch oder bis 2018 37,4 Millionen Euro ausgegeben. Dazu kommen dann noch die Leistungen aus dem Härtefallfonds, die eben bis 3.600 Euro pro Person betragen können. Das sind dann aber Einmalleistungen, keine Rentenzahlungen. Und vielleicht noch eine Zahl. Im Dezember 2019 hatten wir noch gut 3.800 Rentenempfänger, die Renten von uns bezogen haben und von uns betreut wurden. Und das Durchschnittsalter lag natürlich bei Ende der 80er, also 88, 89 Jahren. Wobei wir, weil wir auch hinterbliebenen Renten zahlen, unsere jüngste Rentenberechtigte ist 1965 geboren.
Im Nachgang sei noch eine kurze Korrektur erlaubt. Die erwähnte Akte wird nicht, wie im Interview erwähnt, physisch vernichtet, sondern anonymisiert bzw. entsprechend geschwärzt. Das war's schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie's gut.